geht sehr stark um das Ausharren im Glauben, und zwar angesichts des Bösen in der Welt. Es gibt kein Buch im Neuen Testament, das sich so sehr der Schilderung des Bösen in bildlicher Weise widmet. Die Rede ist hier vom Tier, vom zweiten Tier, vom Drachen, von der Hure Babylon.
Ja.
Also alles, ich sag's mal so überzeitliche Mächte, in denen sich Menschen versammeln, um gegen Gott zu rebellieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Reformatio. Mein Name ist Jochen Klautke, ich bin Pastor der Bekennenden Evangelisch-Reformierten Gemeinde in Gießen und unterrichte an der Akademie für Reformatorische Theologie. Und ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit Jörg Werenberg unterhalten darf. Hallo Jörg.
Grüß dich, Jochen.
Du bist Gemeindereferent in der Reformierten Freikirche in Gladbeck und auch ansonsten viel unterwegs. Und diese Woche bist du hier bei uns an der ART, um eine Exegese-Vorlesung zu halten. Und zwar zu dem spannenden Buch der Offenbarung. Für viele ein spannendes Buch, für andere ein unverständliches Buch, für manche vielleicht sogar ein angstmachendes Buch. Und deswegen meine erste Frage an dich, dass wir mal richtig so von oben kommen, so aus der Vogelperspektive. Was ist deines Erachtens die Hauptbotschaft des Buches?
Oh ja, wichtige Frage. Bei der Hauptbotschaft des Buches geht es um die Aufforderung, die Jesus an uns richtet als auferstandener Herr. Er ruft uns auf, im Glauben an ihn auszuharren. Und das beinhaltet in der Offenbarung vor allen Dingen, dass wir Jesus als unser höchstes Gut im praktischen Leben verherrlichen.
Erinnert mich so ein bisschen an den Hebräerbrief von der Hauptbotschaft. Mhm. Würdest du da Parallelen sehen?
Ja, auf jeden Fall. Beim Hebräerbrief ist es ja so, dass die Situation der ursprünglichen Leser noch deutlicher zutage tritt.
Mhm.
Das sind dort jüdische Christen, die sich in die Gefahr begeben haben, sich von Jesus loszusagen, um wieder in die jüdische Synagoge zurückzukehren. Bei der Offenbarung ist es so, die Gemeinde wird hier mehr als weltweit gesehen. Gut ursprünglich, ne? Die Offenbarung richtet sich an 7 konkrete Ortsgemeinden in Kleinasien.
Ja.
Aber ich habe hier als Beispiel jetzt so ein Sendschreiben. Da heißt es am Schluss immer, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt.
Genau.
Also die Botschaft, die sich zum einen konkret an die 7 Gemeinden richtet, ist darüber hinaus an die Gemeinden aller Zeiten. So. Ja, was ist die Hauptbotschaft? Ich habe es schon erwähnt. Es geht sehr stark um das Ausharren im Glauben, und zwar angesichts des Bösen in der Welt. Es gibt kein Buch im Neuen Testament, das sich so sehr der Schilderung des Bösen in bildlicher Weise widmet. Die Rede ist hier vom Tier, vom zweiten Tier, vom Drachen, von der Hure Babylon.
Ja.
Also alles, ich sag's mal so überzeitliche Mächte, in denen sich Menschen versammeln, um gegen Gott zu rebellieren, um sich gegen ihn aufzulehnen.
Mhm.
Und heute in der Vorlesung hatten wir ziemlich am Schluss die Frage, zum Beispiel nach der Bedeutung der Zahl 666.
Mhm.
Ich werde nur kurz so viel sagen. Hier kommt etwas Doppeltes zum Ausdruck. 666 symbolisiert das Vorhaben des Bösen, Gottes Herrlichkeit zu imitieren.
Ja.
Es versucht, Gottes Dreieinigkeit nachzuäffen.
Ja.
Und hat damit einigen Erfolg im Blick darauf, dass es die Menschen dieser Welt tatsächlich verführen kann.
Mhm.
Die denken, oh, das ist die Herrlichkeit, die man sich nur denken kann.
Ja.
6, dreimal die 6. Wir als Christen wissen aber, das ist so die Zahlensymbolik in der Offenbarung, Gottes Herrlichkeit hat mit der Zahl 7 zu tun.
Ja.
Wir als Christen haben eben den Blick, wenn man so will, vom Himmel aus, in den wir durch die Visionen geführt werden. Wenn wir Gottes Herrlichkeit vor Augen haben, wissen wir, Gott ist unvergleichlich.
Ja, du bist jetzt schon so direkt in die Symbolik des Buches eingetaucht. Die betrifft ja vor allem so den größeren Mittelblock des Buches. Also die Kapitel am Anfang, da sind sich ja die meisten Christen noch weitgehend einiger, nicht komplett einig. Also wenn wir jetzt an Kapitel 1 denken oder dann die Kapitel 2 bis 3, die bekannten Sendschreiben oder selbst noch die Kapitel 4 bis 5, wo dann ein Blick uns in den Himmel gewährt wird. Und auch am Ende, ich sag mal, mit dem Gericht und dem neuen Himmel und der neuen Erde, auch da gibt's größtenteils Einigkeit, aber so der Mittelteil, ich sag mal so ungefähr die Kapitel 6 bis 19, die sind ja schon unter Christen in der Auslegung sehr umstritten. Da gibt's ja eine große Bandbreite, wie man das versteht. Und bevor wir jetzt dazu kommen, wie man es richtig auslegt, würde mich erstmal interessieren, welche grundlegenden Sichtweisen, so ganz kurz, welche grundlegenden Sichtweisen gibt's denn in der Christenheit auf die Frage, wie man gerade diesen Mittelteil auslegen sollte?
Ja, man kann ganz grob 4 Sichtweisen unterscheiden. Mhm. Ich gehe mal auf 3 Sichtweisen ein, die durchaus etwas für sich haben. Die erste Sichtweise, das wäre der Präterismus. Dann nimmt man an, dass die meisten Symbole, die in den Visionen geschildert werden, ich sag mal, gefüttert und unterfüttert werden aus der Zeitgeschichte. Ein Beispiel. Da ist in der Offenbarung 4 von einem Thron im Himmel die Rede, auf dem Gott sitzt. Und man nimmt an, dass als Hintergrund hierfür der Kaiserkult in Rom steht. Da würde ich sagen, ja, das hat was für sich. Genau, und weiteres Kennzeichen des Präterismus ist, und das hängt dann von der Annahme an, dass die Offenbarung vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben worden ist, dass also die meisten Symbole damit zu tun haben, dass Jerusalem zerstört werden wird.
Also das ist dann vor 70 nach Christus die Offenbarung tatsächlich wurde.
Ja. Richtig. Ich sag mal so, diesen Ansatz, den kann man nicht von vornherein widerlegen. Wir wissen im Grunde genommen nicht genau, also wann ist die Offenbarung geschrieben worden, steht nicht drin. Meines Erachtens legt sich tatsächlich eher eine Spätdatierung nahe, dass die Offenbarung, sagen wir mal, 90 bis 95 nach Christus geschrieben worden ist, als in Rom Kaiser Domitian regierte. Vielleicht zur zweiten Sichtweise. Neben dem Präterismus gibt es den Idealismus. Der Idealismus, der sagt, die Symbole, die Bilder in der Offenbarung, die sind zeitlos. Ja. Es ist verfehlt, nach einer Erfüllung eines Bildes zu suchen. Das Beispiel wäre, was ist mit dem Tier gemeint in Offenbarung 13? Müssen wir uns darauf versteifen, dass damit ein Antichrist am Ende der Zeit gemeint ist? Der Idealismus würde sagen, nein. Es gibt durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch immer wieder Menschen, Herrscher, die sich gegen Gott und sein Volk auflehnen. Und ich muss gestehen, dass diese Sichtweise für mich einiges Plausible enthält. Muss dazu aber auch gestehen, dass es liberale Vertreter gibt dieser Sichtweise, die das so stark vergeistigen, dass am Ende es gar keine Wiederkunft von Christus mehr gibt.
Okay.
Da werden die Bilder dann tatsächlich nur noch auf zeitlose Wahrheiten eingedampft. Die dritte Sichtweise, auf die ich zu sprechen kommen möchte, das wäre der Futurismus. Der klare Vorteil dieser Sichtweise, den sehe ich darin, es wird klar bekannt, es geht in der Offenbarung um die Vollendung der Herrschaft Gottes. Das heißt, die Geschichte, in der wir leben, läuft auf ein Ereignis am Ende zu. Jesus kommt wieder und vollendet die Herrschaft Gottes. Ich versteife mich jetzt an dieser Stelle nicht dazu, kommt Jesus vor oder nach dem tausendjährigen Reich wieder. Das ist nicht die Hauptfrage, der sich die Offenbarung widmet. Ja. Vielleicht ein Nachteil dieser Sichtweise. Es gibt Vertreter des Futurismus, die sagen würden, wenn in der Offenbarung diese Zeitangabe von den 3,5 Jahren gemacht wird, dann müssten wir die wörtlich nehmen. Und wenn man das macht, dann erfüllen sich tatsächlich viele Dinge erst 3,5 Jahre vor der Wiederkunft von Jesus. Ich selber kombiniere vor allen Dingen die positiven Aspekte des Idealismus und der futuristischen Auslegung, dass ich sage, jawohl, das, was hier geschildert wird in symbolischen Bildern, läuft auf eine Vollendung am Ende hin.
Ja.
Aber die vorlaufenden Gerichte, die dann geschildert werden, die füllen die gesamte Zeit der Kirchengeschichte und wir sind mittendrin.
Mhm.
Vielleicht so viel zu diesen drei verschiedenen Systemen.
Du hast ja jetzt schon die spannende Frage beantwortet, was du selber siehst. Also diese Kombination, sage ich mal, aus positiven Seiten, wie du es sagst, des Idealismus und des Futurismus. Es gibt ja auch andere Auslegungen der Offenbarung, die ja auch in vielen Kreisen sehr populär sind, die wirklich dann danach fragen, bei jedem Vers in der Offenbarung sozusagen, was bedeutet das jetzt genau? Die, wenn man es mal ein bisschen überspitzt sagt, auch teilweise gefühlt die Bibel mit der Zeitung daneben lesen oder die Offenbarung mit der Zeitung daneben lesen und dann irgendwelche Ereignisse dann zuordnen. Wenn man dann Bücher von vor 30, 40 Jahren sieht, allein schon vom Titel, die dann irgendwas in der Offenbarung auf irgendwas Zeitgeschichtliches fußen lassen, merkt man schon, okay, das hat sich geschichtlich aber widerlegt. Wo würdest du große Gefahren einer solchen Auslegung der Offenbarung sehen, wo man wirklich mit der Zeitung daneben sozusagen die Offenbarung auslegt?
Ja, wir hatten heute in der Vorlesung hier, Offenbarung 13. Da ist die Rede davon, ich lese mal hier Vers 16 und 17. Das zweite Tier bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Vielleicht bis dahin. Viele haben hier das Missverständnis, dass es hier darum ginge, jetzt in der modernen Zeit ein System der Kontrolle zu entdecken, das wir im Moment noch nicht wahrnehmen, das uns aber möglicherweise irgendwann übergestülpt wird. Wir kriegen es nicht mit und irgendwann ist es zu spät. Das ist hier eine bildliche Redeweise. In der Offenbarung hat jeder Mensch eine Tätowierung. Und die Tätowierung zeigt an, wem jemand willentlich gehört. Also die Menschen, die hier in der Vision das Zeichen des Tieres angenommen haben, die bringen damit zum Ausdruck, wir beten dich an, wir gehören dir.
Ja.
Und es gibt eine andere Gruppe von Menschen in der Offenbarung, das sind die 144.000. Aus meiner Sicht ein Symbol für die Gläubigen aller Zeiten. Die haben die Tätowierung von Jesus angenommen. Und diese Tätowierung von Jesus macht sie gewissermaßen immun, dass sie die Tätowierung des Tieres annehmen. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie man das kombiniert. Die idealistische Auslegung, die ich hier bevorzuge, die darf man natürlich nicht beliebig weit dehnen.
Ja.
Also ich gehe davon aus, hier werden tatsächlich zwei Gruppen von Menschen dargestellt, Christen und Nichtchristen. Und die Warnung oder der Aufruf, der in diesem Symbol drinsteckt, ist der: eins, du wirst eine Art von Tätowierung haben. Überleg dir, welche das ist. Die Botschaft ist dann, wer sich das Mahlzeichen des Tieres anbringen lässt, zieht sich den Zorn des Lammes zu.
Ja.
Und umgekehrt, wer sich die Tätowierung des Lammes aneignet, zieht sich den Zorn des Tieres zu. Und die Botschaft der Offenbarung ist ganz klar: der Zorn des Lammes ist viel schwerwiegender als der Zorn des Tieres. Das, was das Tier den Menschen zufügen kann, ist der zeitliche Tod. Wenn Christus wiederkommt, dann fügt er denen, die ihm nicht gehorcht haben, einen ewigen Schaden zu, den ewigen Tod.
Ja, das ist ein spannendes Beispiel, wo du jetzt quasi erklärt hast, wie man von, ich sag mal, eher so einer, ja, wie du es genannt hast, idealistisch-futuristischen Sichtweise jetzt gar nicht so nach so einem genauen Ereignis sucht, sondern eher, ich will es mal nennen, das Prinzip oder die zeitlose Wahrheit, die dahinter steht. Ich möchte trotzdem so ein paar konkrete Fragen stellen zu Fragen, die zur Offenbarung immer gestellt werden. Du hast jetzt schon die Frage ein Stück weit beantwortet, was deines Erachtens das Zeichen des Tieres ist. Wenn ich so an meine Jugendzeit zurückdenke, da waren hier so die finale Bücher oder auf Englisch Left Behind, ja, total im Trend. Habe ich selber mal so eine Teenager-Ausgabe davon gelesen und dann tritt da irgendwie der Antichrist irgendwann auf, der aus irgendeinem Volk stammen muss, was irgendwie mit den Römern verwandt ist und so. Von daher meine Frage an dich, wer ist der Antichrist und wann tritt er auf?
Die erste Beobachtung vom Antichristen ist so in der Offenbarung nicht die Rede. Mhm. Das Wort taucht nicht auf.
Ja.
Die Frage ist dann schon eher, okay, was ist mit dem Tier?
Mhm.
Das Tier wird als eine Macht oder Größe eingeführt, die über eine Person hinausgeht. Möglicherweise gibt es am Ende einen Weltherrscher, der in besonderer Weise dieses Tier repräsentiert. Aber ich würde die Betonung darauf legen, dass das Tier durch die Generationen hindurch die Größe symbolisiert, dieses Herrschaftssystem repräsentiert, das alle Menschen versammelt, die sich gegen Gott auflehnen.
Genau, und du hast eben auch schon ein anderes Thema, was immer wieder aufkommt. Du hast eben schon über die 144.000 gesprochen. Wird ja sehr detailliert gesagt, 12.000 aus jedem Stamm Israels. Du hast eben schon angedeutet, dass es deines Erachtens für das Volk Gottes insgesamt steht. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen, was du denkst, dass diese 144.000 sind und wie du auf diese Auslegung kommst?
Ja, die 144.000 symbolisieren das Gottesvolk aller Zeiten, zumindest das Volk des neuen Bundes.
Mhm.
Aber die Heiligen des alten Bundes, die schließe ich da gar nicht mit aus. Ja, warum werden sie in diesem Bild dargestellt? Die Offenbarung liebt symbolische Zahlen.
Mhm.
Es gibt kaum eine Zahl, die nicht in erster Linie symbolische Bedeutung hätte.
Ja.
So, welche Zahlen haben wir hier bei der 144.000? Wir haben die Zahlen 12 und 10.
Mhm.
12 ist die Zahl des idealen 12-Stämmevolkes Israel.
Ja.
Ne, dieses Bild vom 12-Stämmevolk als heiligem Überrest, den gibt es schon im Alten Testament. Nach der Rückführung des Volkes aus dem babylonischen Exils, da gibt es eigentlich höchstens noch 3 Stämme, die man wirklich benennen kann.
Ja.
Juda, Benjamin, Levi.
Mhm, genau.
Und dann noch vereinzelte andere Juden. Aber eigentlich ändert sich daran nichts mehr.
Mhm.
Zur Zeit des Neuen Testamentes heißen die Israeliten Juden, weil der Stamm Juda eigentlich der vorherrschende Stamm ist.
Ja.
Weiterhin auch noch Benjamin und Levi. Aber die Apostel, insbesondere Jakobus und Petrus, schreiben dann ihre Briefe an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Jetzt mögen damit vor allen Dingen jüdische Christen bezeichnet worden sein, aber das Ideal kommt hier, das schwingt hier mit.
Mhm.
Jakobus und Petrus sehen in den Gemeinden das wahre Israel.
Ja.
So, das wird wiederum in dieser Aufzählung der 12 Stämme aufgegriffen. Und die Frage ist ja, 12 mal 12.000, und die werden dann wirklich Reihe nach Reihe im Glied aufgezählt.
Mhm.
Und das erinnert an Aufzählungen im 4. Buch Mose. Die Gemeinde wird hier gewissermaßen als ein Kriegsheer von Christus dargestellt.
Mhm.
Christus ist ihr Anführer und sie versammeln sich alle in Reihe und Glied. Was ist der Kampf, den sie führen? Das ist der Glaubenskampf. Sie bezeugen in der Kraft Jesu das Evangelium. Vielleicht noch ein Wort dazu. Also angenommen, die 144.000 würden einen heiligen Überrest von Juden am Ende der Zeit symbolisieren. Auch da würde ich sagen, muss man die Zahl symbolisch nehmen. Weil wörtlich verstanden sind 144.000 Erlöste aus dem Volk Israel nicht viel.
Ja. Ja, spannend. Vielen Dank auch für diese konkreteren Einblicke ins Buch. Ich meine, man könnte jetzt noch über vieles reden. Ich habe mir überlegt, ob ich dich was zum tausendjährigen Reich frage, weil das ja so ein Klassiker ist. Aber ich glaube, bevor wir dieses Fass aufmachen, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Das können wir vielleicht beim nächsten Mal machen. Ich würde dir gerne zum Schluss noch so eine Abschlussfrage stellen. Und zwar hast du ja schon angedeutet, dass das Buch der Offenbarung vor allem auch zeitlose Wahrheiten beinhaltet, beziehungsweise Wahrheiten, die für alle Christen gelten, zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen von Jesus. Und da wäre meine Frage jetzt, in welcher Weise ist das Buch gerade heute im 21. Jahrhundert für Christen hier im Westen relevant?
Das Buch der Offenbarung ist für uns Christen im Westen von daher relevant, dass es uns hilft, die Götzen unserer Zeit zu benennen.
Mhm.
Mir ist es in der Vorbereitung auf die Vorlesung so gegangen, dass ich mir überlegt habe, was sind das eigentlich für Götzen? Es sind ja keine Standbilder, die hier aufgestellt werden. Aber wir können doch nicht behaupten, nur weil es diese Standbilder nicht gäbe, gäbe es keinen Götzendienst. Mhm. Die Offenbarung hilft uns hier vor allen Dingen mit dem Symbol der Hure Babylon, hier bei uns in der westlichen Gesellschaft Götzen zu verorten. Mhm. Und meines Erachtens sind das drei Stichwörter, die vor allen Dingen unseren Götzendienst kennzeichnen: Selbstbestimmung, Konsum und Entertainment. Babylon ist so das Symbol in der Offenbarung für das, was der Götzendienst so an Herrlichkeit hervorbringen kann, mhm, und wodrin sich die Menschen dann wälzen in Glückseligkeit. Aber sie wird als Hure bezeichnet. Das heißt, Christen werden aufgerufen, sich nicht den Lüsten hinzugeben, die die Hure Babylon ihnen anbietet, sondern wir werden aufgerufen, uns die Herrlichkeit Gottes im himmlischen Jerusalem vor Augen zu führen. Ja. Ja, das ist die letzte große Vision in Offenbarung 21 und 22. Und die Offenbarung möchte vor allen Dingen, dass uns hier das Herz aufgeht,
ja,
wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, die sich offenbart hat, vor allen Dingen in Jesus, dem Lamm.
Vielen Dank für deine spannenden Einblicke ins Buch der Offenbarung. Ich freue mich schon, ob wir vielleicht dann irgendwann nochmal einen Podcast machen, vielleicht dann tatsächlich zum tausendjährigen Reich. Wir wünschen dir weiterhin für deinen Dienst alles Gute, Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.
Okay,
tschüss.
Danke dir.
Tschüss.
Und das war's schon wieder mit dieser Folge von Reformatio. Wenn Sie selbst eine Frage an uns haben, laden wir Sie herzlich dazu ein, uns diese zu schicken. Besuchen Sie uns unter www.bekennende-kirche.de/fragen und nutzen Sie das dortige Formular. Wir werden Ihnen darauf antworten und, so Gott will, Ihre Fragen klären. Außerdem können Sie auf der Seite der Bekennenden Kirche wie gewohnt die Beiträge aus der BK lesen, die Zeitschrift abonnieren und unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Alle Links finden Sie auch in der Beschreibung dieser Folge des Podcasts. Wir bedanken uns fürs Zuhören, wünschen Ihnen Gottes Segen und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.